Wenn es um McFondue und den McRaclette geht, wird zum Glück ein bisschen weniger gekifflet als in diesem Podcast. Schließlich sind beide fein. Einfach der eine vielleicht noch ein bisschen mehr als der andere. Je nachdem, ob man lieber Fondue-Käse hat oder Raclette-Käse. Oder Gürkli oder kein Gürkli. Am besten findest du selber raus, welchen das du lieber hast. Genieß das schweizerischste Duell vom Jahr jetzt in deinem McDonald's. Dort gibt es den McRaclette und den McFondue nur für kurze Zeit. Und jetzt viel Spass beim Streiten in der dritten Halbzeit.
Xherdan Shaqiri versenkt an diesem Wochenende 0 Elfmeter. Die Young Boys haben ein Fanproblem, der FC Thun verliert 2 Spiele in Folge und ich habe 3 kurze Fragen. Marcel Brühlhardt, was sagen Sie zu den Vorfällen in Birmingham?
Das ist bedrohlich für unseren Club.
Dominik Schmid, wieso trifft der FC Basel eigentlich das Tor nicht mehr?
Ja, die Frage probiere ich seit 4-5 Spielen zu beantworten.
Und Nicolas Mucci, wie fühlt es sich eigentlich an, mit GC das Zürcher Derby zu verlieren?
Scheiße Gefühl nach so einem Spiel.
Das ist die 318. Ausgabe der dritten Halbzeit, dem Fußballpodcast von Tagesanzeiger, Berner Zeitung und Basler Zeitung. Ich bin Tillmann Pauls, ich bin heute für die aufgebrachten Fragen zuständig, aber für die friedfertigen Antworten habe ich mir Unterstützung ins Studio geholt. Thomas Schifferle ist zurück von seinem kleinen England-Trip. Thomas, was hast du getrieben? Welche Spiele hast du gesehen? In welchen Stadien warst du? Was war das Highlight?
Wir haben so die Abseits von der ganz grossen Stadien haben wir uns bewegt. Wir sind in Preston gewesen. Das ist nördlich von Manchester. Wir sind in Burnley gewesen. Auch das ist nördlich von Manchester, eine alte Bergarbeiterstadt. Und am Schluss noch in Leeds. Und es ist sehr eine unterhaltsame Reise. Und wenn du mich jetzt nach dem Highlight fragst, dann...
Es gibt Stimmen, die gesagt haben, du hättest mit Noah Okafor Louis Vuitton-Taschen gekauft. Stimmt das? Nein.
Also wo wir durch Leeds, durch die Einkaufsstrasse durchgelaufen sind, also es gibt tatsächlich einen Louis Vuitton-Laden in Leeds.
Aber ich sehe keine Tasche bei dir, keine Jacke, kein Gürtel.
Nein, wir sind eben zu Abend durchgelaufen, wo dann der Laden schon zugekommen hat. Nein, das Highlight war eigentlich ein essenstechnisches gewesen. Wie gerne bei so Reisen. Und zwar in Preston, das mag jetzt vielleicht überraschen, aber ich wüsste nicht, wenn wir das letzte Mal so gut gegessen haben wie in Preston, in einem kleinen, herzigen Restaurant. Nicht ganz billig, Schweizer Preise, aber hervorragend.
Italiener, oder wie?
Nein, so nicht richtig Nouvelle Cuisine, aber fantastisch
gewesen. Thomas, du weißt ganz genau, jetzt kommen 100.000 E-Mails, kannst du den Namen vom Restaurant jetzt sagen, dann haben wir es hinter uns.
Das heisst Avon, A-V-E-N, nicht weit weg vom Bahnhof.
Avon in Preston.
Avon in Preston, also Restaurant. Ja, sonst ist Preston jetzt nicht etwas für Schöngeister, also es ist jetzt nicht das Paris von Norden.
Ist nicht die Haute Cuisine unter den englischen Städten.
Nein, das kann man nicht behaupten, nein.
Dann ist Dominik Wiemer bei uns im Studio, war letzte Woche auch nicht da, sondern war kurz in Los Angeles. Dominik, wie war es in Los Angeles? Was hast du gemacht? Was war das Highlight?
Gute Frage. Also zuerst mal war es sonniger und wärmer als hier. Gut, wo wir sie ankommen, hat es noch wirklich geregnet. Ich dachte, ich bin im falschen Film. Aber es ist dann schnell besser geworden und zuletzt bin ich dann wirklich auch wieder in kurzen Hosen rumgelaufen. Also dann auch recht einen Kultur- oder nein, Temperaturschock gehabt, wo ich zurückbekomme, aber auch fast ein Kulturschock. Das Highlight war vielleicht eine von diesen Führungen gewesen. Also ich muss sagen, ich war auf einer Pressereise gewesen. Und da war lange nicht jede Führung gut gewesen, aber die eine oder die andere ist auch gut gewesen von Leuten, die man halt dort trifft. So typische LA-Personen irgendwie von ihren Jobs probieren es als Schauspieler irgendwie noch zu arbeiten. Aber kommen so natürlich niemals über die Runde und müssen dementsprechend noch andere Sachen machen. Das war durchaus eindrücklich gewesen. Und dann sind wir noch im NFL-Spiel gewesen, von den Los Angeles Rams. Das ist ja aktuell das beste Team in der NFL. Das Stadion ist wirklich super, ist ja ein neues Stadion. Dort werden ja die WM-Matches sein. Also das ist wirklich eindrücklich, das SoFi Stadium. Aber sonst so, muss ich sagen, ist ein recht langweiliger Match gewesen. Es war auch schnell entschieden gewesen und so. Halt stimmungsmässig, die Fankultur. Ich meine, wir werden noch zu genügen näher über unsere Fankultur reden. Aber so wie sie dort ist, zumindest jetzt in Los Angeles, möchte ich es auch nicht haben.
Was hat ein Bier gekostet?
$18, $19, $20?
Ich glaube sogar $21.
Oh, stark.
Ja.
Auch eine Art von Fankultur. Dann ist der dritte bei uns im Studio, Oliver Gut. Oliver, ich weiß gar nicht, ob du weg warst. Du bewegst dich ja generell nicht allzu gern aus dem Fricktal weg.
Das ist ja so, genau. Dann hast du mich durchschaut. Nein, ich bin nicht weg gewesen. Mein Highlight ist der Lotto-Match von den Senioren vom FC Keister am Samstag. Man durfte mithelfen mit Kartenverkauf. Und ich bin froh, bin ich nicht so allein gewesen, wenn ich gehört habe, was Bier kostet.
Also jetzt sind wir von Louis Vuitton zu $21 Bierpreisen zum FC Keister.
Voilà.
Die ganze schön. Bandbreite.
Die komplette
hier.
Bandbreite. Als hätten wir es geplant. Ich würde sagen, wir fangen an, aber wir haben schon angesprochen, nicht mit Fußball, sondern mit dem Bereich Fankultur und das, was beim Spiel der Young Boys in Birmingham am letzten Donnerstag passiert ist.
Die Fans sind sehr stark gewachsen und jetzt haben sie es und auch wir haben es nicht mehr wirklich im Griff. Und da müssen wir jetzt etwas machen. Das heisst, wir müssen nach neuen Wegen suchen. Wir, IB, müssen mehr machen. Sie müssen mehr machen. Sie müssen mehr auch schauen, wenn sie bei sich haben. Und wie gesagt, die Polizei muss mehr machen.
Das war Marcel Brühlhardt im Interview mit dem SRF. Marcel Brühlhardt, für die, die es nicht wissen, ist seit 1. September Verwaltungsratspräsident der Young Boys, ist Mitbegründer der Fanarbeit Bern, hat also in dem Bereich durchaus ein bisschen was an Erfahrung im Rucksack, ist Anwalt, hat also auch in der Hinsicht was und ist angesprochen worden auf das, was am Donnerstag passiert ist beim Auswärtsspiel der Young Boys in Birmingham gegen Aston Villa, wo Aston Villa 1-0 in Führung gegangen ist, was Daniel Mahlen an der Eckfahne unmittelbar vor dem Gästesektor gefeiert hat. Daraufhin sind mehrere Becher in seine Richtung geflogen. Eine davon hat ihn direkt am Kopf getroffen, hat eine kleine Platzwunde davongetragen. Das zweite Tor, was er dann danach erzielt hat, das 2-0, hat er mit ein bisschen mehr Sicherheitsabstand auch in Richtung Gästeblock gefeiert. Und dann ist es danach dann zur Ausschreitung gekommen. Die Fans sind, Loris Benito ist zu den Fans, um die Situation zu beruhigen, was aber dazu geführt hat, dass es zu physischen Auseinandersetzungen mit der Polizei, mit den Ordnungskräften gekommen ist. Zwei Fans sind direkt abgeführt worden, sechs andere sind dann am Tag danach am Flughafen verhaftet worden. Und Dominik, Marcel Brühlhardt spricht sehr, sehr deutlich an, also er sucht irgendwie keine Ausreden, sondern sagt, es ist eine Entwicklung bei eBay, was die Fans angeht, die Fankultur, die Fanszene und dass es offensichtlich ein Problem ist.
Ich glaube, es ist nicht nur das Berner Problem, es ist ein Problem, das schweizweit gilt. Also ich meine, man hat immer wieder auch Vorfälle, jetzt kann man sagen, klar, in Liga-Statistiken gibt es ja auch sagen, wo von einem gewissen Rückgang sprechen. Aber grundsätzlich kann man das nicht vor Hang weisen, dass da problematische Entwicklungen im Gang sind. Ich finde auch, also ich habe gestern nach dem Match auch noch in Genf mit ihm geredet. Er hat ja schon am Freitag das erste Mal Stellung genommen, dann aber nur schriftlich. Er war schon nicht in Birmingham dabei gewesen. Dort finde ich auch, nach dem Match allgemein die IB-Exponenten, ist mir das Missverständnis, das angebliche Missverständnis, ist mir deutlich zu stark in den Fokus gerückt worden von den IB-Exponenten.
Man hat im ersten Moment auch die Provokation ein bisschen hervorgehoben der gegnerischen Spieler und dann das Missverständnis zwischen der Polizei und den Fans.
Genau, und mir denkt das so ein bisschen zu eigenen Verschuld und so, das ist definitiv noch zu kurz gekommen. Das ist aber jetzt gestern bei ihm nicht mehr zu kurz gekommen. Also der hat er wirklich nicht beschönigt, er fordert auch deutliche Konsequenzen. Er sagt unter anderem auch, dass die Einzeltätenverfolgung in der Schweiz eigentlich nicht mehr stattfindet. Er hat von 10 bis 15 Jahren ist das eigentlich nicht mehr vorhanden. Sprich, die Fans können sich eigentlich in der Schweiz aufführen, wie sie wollen. Sie müssen keine Konsequenzen fürchten. Er, eben, der Anwalt ist, selber redet auch davon, dass die Staatsanwaltschaft völlig überfordert ist. Also sprich, wenn man zum Teil die Leute kann greifbar machen kann, passiert halt dann schlussendlich doch nichts. Oder? Also das ist ein Missstand, aber er verweist natürlich auch auf die eigenen Fans. Der Dialog, der jetzt auch über das Wochenende stark hat, wieder stattgefunden, der aber auch schon vorher stattgefunden hat. Also IBE darf man nicht vergessen, die IBE-Fans, Teil von den IBE-Fans haben sich ja auch schon ganz schlimm in Aarau vor 2,5 Monaten aufgeführt, aber haben offenbar wieder nichts daraus herausgelehrt. Also der Dialog findet auch statt, er nimmt eben auch die eigenen Fans in Pflicht. Das hat man schon gemerkt gestern. Aber ja, jetzt muss man schauen. Also die kernigen Worte und so, die hat man ja schon immer mal wieder gehabt nach Vorfällen. Jetzt muss man schauen, ob wirklich mal etwas passiert. Weil, sind wir ehrlich, man dreht sich eigentlich seit Jahren im Kreis.
Thomas, was hast du gedacht, als du die Szenen am Fernsehen gesehen hast?
Mir ist es gleich gegangen wie am Alex Frey im Fernsehen, wo ich bei Blue Expert war und ich bin froh gewesen, Und ich habe ihm das dann auch gesagt, dass er deutliche Worte gebraucht hat, dass man da nichts beschönigt. Und er hat dann offiziell von Idioten geredet.
Gibt es noch Sinn offiziell?
Ja, es sind einfach Hornochsen, ganz ehrlich gesagt. Und darum ist in dem Zusammenhang von Fanreden ist eben eigentlich ein Fehler. Hm. Weil man tut die, die vernünftig sind, tut man dann in gleichen Topf rühren. Und das sind einfach Vollidioten, ganz ehrlich gesagt. Ich meine, was passiert? Ich meine, es hat ja schon früher angefangen, wo der Thielemann zuerst mal ein Corner ist, haben sie schon angefangen, Zeug zu rühren. Und da kannst du jetzt bei Gosch nicht von Provokation reden. Der darf, glaube ich, einen Corner schiessen, oder?
Ja, muss aber auch sagen, dass das jetzt kein IB-spezifisches Problem
ist. Nein, das
bei
ist
jeder Ecke gefühlt, die vor dem Gästesektor stattfindet.
Ja,
auch in der Schweiz fliegen viele Gegenstände.
David Beckham hat das mal gesagt, wenn er alles Geld zusammengesammelt hätte, wo ihm nachgerührt wurde, bei einem Corner, wäre er ein reicher Mann.
Ich glaube, er ist oder? Auch so ein reicher Mann geworden.
Ist logisch, aber es ist
ja... hätte es nicht gesammelt, oder?
Hat es nicht nötig, aber es ist ja sinnbildlich der Spruch, was dort alles geflogen ist, oder auf ihn, nach ihm gerührt worden ist. Nein, aber das ist ja nochmal keine Provokation. Also ein Corner darf man, glaube ich, schiessen. Und wenn der Thielemann, der Malen, was hat er gemacht? Er läuft da hin, vielleicht lächelt er ein bisschen und dann trüllt er wieder ab, oder? Und die ganze Horde fährt da blöd durch, hinten durch und sie rachen und ich weiss nicht was. Wo ja doch sehr grosszügig empfangen worden ist von Aston Villa. Sehr schöne Plätze bekommen hat in dem Stadion. Nicht irgendwo zu hinterst in den Ecken oben, sondern schön direkt an der Seitenlinie. Also viel besser kannst du ja als Fan fast gar nicht hocken oder stehen. Und nachher rühren die Becher. Wenn der Malen, dann musst du ja ein Kränzchen winden. Was passiert, wenn der runtergeht und der tote Mann markiert? Was passiert dann? Mhm. Oder?
Mhm. Ja, und vor allem, oder, und das hat mich auch gestört. Oder? Viele haben sie dann trotzdem irgendwie so anfangen relativieren. Also, weißt du, ich rede da von Fans und so weiter. Dass man sagt, ja, er hat ja provoziert. Also bitte. Also,
ja gut, aber wer sagt es auch? Das sagt der Trainer.
Ja, ja, eben. Also auch IBE stimmt. Man hat auch davon geredet, oder, dass der Jubel provokant war. Also erstens mal, er läuft eigentlich nur dort weiter, in die Richtung, wo man das Goal schießt. Logischerweise geht er näher in die Nähe von den Fans, aber also sorry, also so etwas muss jetzt so einfach drin liegen. Man darf nicht mehr verfluchen, man darf auf ihn zeigen, aber man muss und darf nichts werfen. Also man kann das doch nicht einfach relativieren, oder? Und ich meine, beim zweiten Goal, also dann noch einmal mit dem wollen zu kommen, also und da wieder zu relativieren, das verstehe ich nicht. Der provokante Jubel ist dann, ihr wisst vielleicht noch, der Adebayor gewesen, oder? Wo von Arsenal zu Manchester City ist gewechselt und dann im ersten Spiel ist, glaube ich, war gegen Arsenal, oder? Säckelt der über einen ganzen Platz drüber, um vor den Arsenal-Fans können zu jubeln. Das ist eine Provokation. Okay, auch dort, aber tut man nicht Bierbecher werfen, aber eben einfach all die Relativierung, oder? Und da sind wir eben bei Fankultur, oder? In der Schweiz, wie viel dass man den Fans zugesteht, oder? Das hat man jetzt auch wieder gemerkt, selbst nach diesen Vorfällen in Birmingham, dass da wieder Leute kommen und sagen, ja, aber, nein, nicht ja, aber.
Ich sage jetzt ja, aber. Weil die Becher, die fliegen, hat für mich eine deutlich andere Qualität als der zweite Zwischenfall. Und ich kann mich gut erinnern, dass wir vor ein paar Wochen in dem alten Studio da vorne gestanden sind und es ging um Gerald Scheiblehner auf der Schützenwiese. Gerald Scheiblehner hat sich gefreut über den Sieg, den späten Sieg, und es sind Becher geflogen. Und keiner hier in der Runde hat irgendwas gesagt. Er ist nicht getroffen worden, klar, aber es ist ja genau das Gleiche.
Hat man den Becher gerührt?
Ja, hat man auch Becher gerührt, haben wir auch diskutiert. Das ist ja so.
Und Olli, es hat eine andere Qualität.
Es hat eine andere Qualität. Also ich glaube auch, der zweite Zwischenfall ist nochmal jemand anders da und irgendwo nochmal schärfer. Also man kann beides verurteilen, selbstverständlich. Und ich bin auch der Meinung, also wie fest jemand provoziert auf dem Feld oder eben auch nicht, es rechtfertigt grundsätzlich kein Becherwurf. Der Becherwurf per se ist jetzt aber auch nicht das grösste Problem, das wir haben, glaube ich. Hingegen...
Aber es geht nicht um... Mit dem fährt die Eskalation mit diesen Becherwürfen.
Klar.
Oder?
Klar.
Und nachher sich sagen, wo dann nach dem zweiten Mal, wo der Malen dort sein Kürfeli gemacht hat, wo dann die anderen endgültig ausgerastet sind und sich mit der Polizei angelegt haben und nachher sagen, wo der Benito gerufen ist, ja, die haben nur zu mir runter wollen kommen, zum Reden, darum hat das ein Missverständnis gegeben. Es gibt ja trotzdem keinen Grund, anfangen, auf die Polizei reinzuprügeln.
Absolut einverstanden.
Nein, oder? Aber du hast wenigstens Gelegenheit in England, weil die Polizei kommt dann im Block, wenn etwas passiert. Oder?
Ja, die Polizei ist präsent im Stadion, im Gegensatz zu
und
der Schweiz.
Und das ist ja noch immer durch auch das. Also, du hast vorher Thomas gefragt, was ist dir durch den Kopf gegangen? Das Erste, was mir durch den Kopf gegangen ist, ist, okay, die werden aber dann auch rausgenommen und die werden auch belangt. Wir haben das vor Jahren, wo wir beide auf Schalke den Match vom FCB gesehen haben, es gab auch so Fall gegeben, auch dort, die deutsche Polizei geht dann ein und holt die raus, oder?
Das ist super
und
gewesen.
Und das ist natürlich das, was eigentlich bei uns auch passieren müsste. Jetzt ist einfach die Frage, fehlt es an den Mitteln? Ja, wahrscheinlich schon.
Die Polizei ist ja vor Ort, die Regel. Also gerade bei den riskanteren Spielen, ich meine, ist das ein riesen Polizeiaufgebot. Die bleiben einfach vor dem Stadion.
Ausserhalb, weil das andere ist offenbar einfach, gilt als private Veranstaltung. Und dann, wenn du die Polizei brauchst, dann tust du sie rufen. Sie sind ja, genau, schon, sind ja schon reingegangen. Ich meine, dort, wo in Luzern, wo GC abgestiegen ist, bei dem skandalösen Spiel, weil sich dort ein paar von GC doch ganz leicht daneben benommen haben, ist die Polizei dann einmarschiert, also schwer und mit schwerem Montur, aber die ist einfach gerufen worden, oder? Aber sonst sind sie nicht im Stadion rein, in England sind sie einfach drin.
Wobei eben, im Stadion ist ja das eine, all das, was wir jetzt im Rahmen des Kaskadenmodells besprechen, oder das meiste von dem, findet ja außerhalb des Stadions statt. Und da fragt man sich auch, wo ist dort zum Teil die Polizei und warum ist sie nicht in der Lage, Einzeltätenverfolgung konsequent zu machen?
Das ist ja natürlich wieder ein Unterschied. Ich meine, du kannst ja nicht nach einem Match an allen Orten in einer Stadt sein. Wie willst du überall alles abriegeln, das geht ja gar nicht. Ich wollte plötzlich anderthalb Kilometer vom letzten Grund am Bahnhof Altstetten präsent sein als Polizei. Wie willst du es wissen, dass dort etwas passiert? Das nicht. Das andere ist mit den Einzeltätenverfolgung, das ist ein nicht ganz ein unproblematischer Punkt. Der Angela Canepa hat mir das mal erzählt, dass sie auch Bildmaterial haben von Leuten, die sich total daneben benommen haben. Das war sogar nach dem letzten Skandalderby im 21. Und die Polizei haben sie Bilder, das Material geliefert und die Polizei hätte ihn nicht identifizieren können. Dann hat er gedacht, weißt du, was wir machen? Wir stellen jetzt die Fotos von denen bei uns auf die Homepage. Und innerhalb von ein paar Stunden haben sie die Namen gehabt. Und was ist dann passiert? Dann hat der Datenschutzbeauftragte aus Bern sich gemeldet und gesagt, wenn du das noch einmal machst, hast du Probleme, gib Buss.
Weil es auch nicht ganz unproblematisch ist.
Natürlich, es läuft auf
Club und Privatpersonen.
Es läuft auf den Pranger raus, das ist mir schon klar. Oder? Aber es zeigt, wie schwierig das dann einfach ist, die rechtliche Situation in der Schweiz.
Und es zeigt, wie krass der Unterschied ist zu England. Also es sind zwei rausgeholt worden, sechs am Flughafen dann festgenommen worden und dann die Polizei hat es dann vermeldet, hat vier Namen mit Alter, also die Person öffentlich ausgestellt aus der Homepage, einer zwei Monate in Haft. Also das ist dann eine sehr, sehr schnelle Einzeltäterverfolgung in dem Fall, was natürlich möglich ist durch die Polizei, durch die Bodycams, durch alles, was zur Verfügung steht.
Genau, wo ja auch schon geständig ist und ich meine, da, oder? Also das hat jetzt einen riesen Einschnitt auf sein Leben. Der wird ziemlich sicher nicht mehr so etwas machen, oder? Und da sieht man eben, wie abschreckend auch die Wirkung könnte sein. Und ich glaube, da sind wir uns mittlerweile schon einig, dass da in der Schweiz etwas aus dem Gleichgewicht geraten ist. Sei es vielleicht beim Datenschutz, sei es eben auch bei den Möglichkeiten von Polizei, oder? Da hat man angefangen einsparen. Sei es auch bei den Staatsanwaltschaften, wie es eben der Marcel Brüllhardt hat herausgestrichen, dass einfach das viel zu lang geht. Und wenn überhaupt etwas passiert, ist das schon ewig durch. Sprich, man hat auch nicht gerade für das unmittelbare Leben hat man nicht Konsequenzen zu fürchten. Und ich glaube, da können wir uns schon einig sein, dass da etwas im Argen liegt.
Es hat mal ein Spiel gegeben im Alten Hartum, GC gegen Basel. Und dann ist der Fanzug vom FC Basel, ist dann in Altstetten angekommen und die Polizei war präsent und hat allumfassende Personenkontrolle gemacht.
In dem mittlerweile relativ berühmten Kessel.
Genau.
Ja. Genau. Also man hat nicht einfach gesagt, bitte mal in einer Reihe aufstellen, Papiere vorzeigen, sondern es ist dann schon ein bisschen anders abgelaufen.
Sagt mir aber, was ist das Problem? Die Folge ist, dass es nachher im Stadion ruhig war. Das war schön, das muss ich sagen. Nein, aber nachher, was ist denn passiert? Dann sind da so 15, 16-Jährige auch gerade dort rein gewesen, sind betroffen gewesen. Die Eltern haben angefangen aufzuschreien, was das für ein Skandal sei. Und dann frage ich mich, was haben 15, 16-Jährige mit irgendwelchen anderen Halbschlauen zu tun?
Ja, aber die dürfen auch ein Fußballspiel besuchen in der Schweiz.
Logisch, aber nachher gerade sofort auch all die, die von den bösen Buben natürlich gerade sofort mit dem Anwalt auf der Matte gestanden. Also du kannst schon sagen, ich bin auch nicht immer noch Freund von der Polizei, aber die Polizei kann machen, was sie will. Und es stimmt, es passt nicht.
Nein, ich sage, das war jetzt nicht ein Vorwurf der Polizei gewesen. Es ist auch eine Frage von den Mitteln, die man ihnen zur Verfügung stehen.
Natürlich.
Oder? Und das ist auch etwas, was eben Exponenten sagen, oder? Dass da in den letzten Jahren auch eine schlechte Entwicklung im Gang war.
Und was man, glaube ich, auch sehen muss, ist einfach, wie unterschiedlich gewisse Sachen gehandhabt werden in den Ligen. Es gab jetzt in der letzten Woche bei Arsenal gegen Bayern in London, Nottingham gegen Malmö und jetzt Aston Villa gegen eBay eigentlich identische Szenen. Und es ist, glaube ich, auch kein Geheimnis, dass die Ordner und Polizisten in englischen Stadien etwas energischer zur Sache gehen. Auch in Holland hat man gesehen, wie Fans von Stuttgart dann niedergeknüppelt worden sind, wirklich aus dem Bus. Und dass natürlich Fans in der Schweiz, also viele sind wahrscheinlich daran gewöhnt, dass sowas wie Pyrozünden normal ist. Das passiert 38 Runden pro Saison in einem Wettbewerb wie der Champions League ist natürlich überhaupt nicht üblich und in gewissen Ländern wird ganz anders durchgegriffen. Dass einfach irgendwie der Unterschied so groß ist, dass man sich irgendwie die Umgangsform gar nicht gewohnt ist aus der Schweiz, weil eben hier so wenig passiert.
Also auf Büro kann ich gut verzichten. Ich meine, wenn ich sehe, was am Samstagabend los war oder am Sonntagnachmittag in Basel, ich meine, was soll das? Abgesehen von dem, es ist natürlich dann auch, das gilt ja in der Schweiz schon als Gewaltdelikt, oder jede Büro, wo gezündet wird. Oder jedes Büro, das gezündet wird, aber das finde ich sowieso, ist das so dramatisch, wenn ich das nicht mehr darf? Ich meine, eigentlich wäre es ja in der Schweiz verboten. Oder ist das so dramatisch?
Ich glaube, das ist für uns nicht nachvollziehbar, aber ja, das gehört natürlich schon zu dieser Kultur. Ich glaub,
wer bestimmt denn, was Kultur ist?
Ja, das bestimmt die Szene grundsätzlich selber. Das ist
klar, eine andere Kultur, oder? Darf ich dann nicht bestimmen?
Nein, selbstverständlich, aber ich sage ja gar nicht, mein verboten ist es ja. Also, da müssen wir nicht drüber diskutieren, also. Verbot haben wir, oder? Aber dass sie es trotzdem machen und immer wieder machen, ja, das ist, ich meine, eben wenn du alles würdest verbieten, dann hättest du natürlich auch eine Stimmung, die vergleichbar ist, die nicht so ist, wie sie jetzt ist. Oder?
Entschuldigung, Oli, was hat jetzt das Büro mit Stimmung? Man kann ja trotzdem singen, auch ohne, dass ich muss ein Büro
in der Hand haben. Ja, und dann sagst du, keine Banner und keine so, weißt du. Ich sage nicht, wegen mir muss ein Büro haben. Ich kann auch gut ohne Büros leben und schon ganz und noch viel mehr, ohne dass etwas klopft, oder? Aber es ist jetzt für mich, ich reg mich jetzt auch nicht grün und blau, wenn wieder noch in ein Büro zündet.
Es ist ja jetzt auch nicht das erste Problem, Büros. Genau. Oder?
Also, nein, da sind sie mir ein bisschen abgewichen vom Thema.
Es wäre schon gut, wenn man in die andere Richtung schon mal ein bisschen mehr würde gehen, oder? Und dass man nicht in einem halben Jahr oder in einem Jahr wieder hier steht und wieder über einen Vorfall muss reden, oder?
Aber man muss einfach sagen, am Donnerstag in Birmingham, also IBE hat kommunikativ natürlich schon ziemlich einen dürftigen Eindruck hinterlassen. Ich meine, da gehört auch ein Christoph Speicher an, weil wenn der Präsident Brühlhahn nicht vor Ort ist, dann muss halt der Mitbesitzer Speicher sich äußern und man muss nicht so Blödsinn erzählen vom Missverständnis. Also das ist, da haben sie jetzt auch so kommunikativ gesagt.
Ja, es passt ja, oder? Also es ist dann nach dem Aro-Match, ist das auch in der ersten Stellungnahme, hat man auch noch so gesagt, ja, aber die Enttäuschung halt über das Cup aus. Und so etwas hat einfach nichts, in dem das so ein Statement zu finden, weil damit fast schon anfangen relativieren.
Ganz genau.
Und gibst den Leuten Entschuldigung.
Ganz ist genau. Aber auch ein klassischer Reflex. Im ersten Moment,
ich glaube, das ist ein
kommunikativer Fehler, den ganz viele machen. Oder wenn irgendetwas etwas vorfällt, wo überhaupt keine Freude daran hast.
Ja, aber Ori, das ist das Einfachste, was es gibt. Verurteile das. Ganz einfach. Im ersten Moment schon. Und nicht erzählen von Missverständnissen.
Ja, sie haben ja Gewalt schon verurteilt. Und trotzdem musst du das andere nicht hineinschreiben. Das ist ganz einfach. Da musst du nicht beides hineinschreiben.
Dominik, hast du das Gefühl, das kann ein Einschnitt sein irgendwie in der Arbeit, der Fanarbeit, irgendwie auch so ein bisschen, was Marcel Brühlhart angesprochen hat, dass er sich darum kümmern will. Er hat es direkt dann auch zur Chefsache gemacht im Interview gestern. Hast du das Gefühl, das könnte irgendwie so eine, weiß nicht, ob reinigende Wirkung das beste Wort dafür ist, aber dass es irgendwie so ein Einschnitt ist, irgendwie sich zu besinnen und dass es irgendwie in eine richtige oder eine andere Richtung geht?
Ja, es muss es sein, oder? Und wenn ich jetzt eh noch gestern wieder gehört habe, glaube ich schon, dass das jetzt wirklich noch so einmal der letzte Weckruf war und dass man sich wirklich bewusst ist, dass da etwas muss gehen. Oder vorgerät, dass eben im Januar das Treffen mit der KKJPD wird stattfinden, dass man da vielleicht probiert, etwas zu machen. Oder? Also ich glaube, der Wille ist jetzt vorhanden, oder? Aber an dem wird man sie messen müssen. Oder? Wird der Wille umgesetzt, passiert auch politisch etwas und das wird man sehen. Oder?
Und eigentlich ist es fast, eigentlich ist es schade, dass wir jetzt so lange darüber geredet haben und noch gar nicht über das Spiel, was IB am Sonntag gegen Servet gespielt hat, weil da ist dann doch einiges passiert.
Wir wollten sehr gut verteidigen, aber es war ein bisschen schwierig. Ja, 4 Tore gegen, ja, das ist nicht gut. Aber wir haben auch 4 Tore geschafft und ja, das ist das Ausgleich, was war ein bisschen schwierig zu erreichen, aber ja, ein Punkt ist, ich bin zufrieden, ja.
Das war Servet-Trainer Jocelyn Gourvenec, der sagt, wir hätten gerne eigentlich gut verteidigt, aber es hat dann doch 4 Gegentore gegeben und das Spiel ist 4-4 geendet.
Ja, und schon erstaunlich gut Deutsch redet. Warum eigentlich?
Ich habe keine private Verbindung zu ihm, kenne seinen Deutschlehrer oder seine Deutschlehrerin nicht.
Ja, ja, darum.
Es hat sicher ein paar Servet-Fans, die wissen, warum Jocelyn Gourvenec schon so gut Deutsch
redet. Ich glaube, darum wird es sich auf Französisch hätte sich auch ein bisschen anders ausgedrückt. Darum möchte ich gar nicht fest auf seine Aussagen eingehen.
Aber man kann, glaube ich, festhalten, dass der Plan von wir wollen gut verteidigen nicht optimal aufgegangen ist.
Nein, also muss man aber auch sagen, ist auf beiden Seiten nicht optimal aufgegangen und hat natürlich dazu beiträgt zu einem absolut unterhaltsamen Spiel. Also selten so ein spektakuläres Spiel in der Super League gesehen.
8 Tore, 2x Aluminium war und dann noch, Thomas, das Solo von Joan Hadjam.
Du meinst schon, wenn er zum Goal führt. Das ist ja nicht, ja, nicht das erste
Ziel. Ja, ist etwas
ins Dritte gewesen. Es ist natürlich gnadenlos spektakulär, selbstverständlich. Allerdings geht auch das jetzt aus Servet-Sicht natürlich in die Rubrik hinein schlecht verteidigt, weil irgendwann...
Meinst du, einer von den 7 Gegenspielern hätte mal was machen sollen?
Hätte mal durchaus dürfen vor dem Strafraum mal sagen, jetzt ist gut, oder? Vielleicht nicht ganz faire Mittel, aber für das gibt es ja dann den Schiedsrichter, der da intervenieren kann. Ist natürlich wirklich spektakulär gewesen. Und am Schluss hast du dann noch den Goalie, der ihm eithilft. Und ja, sowieso einer von den Schlechteren ist in dieser Liga, der Jeremy Frick. Das hilft dann alles. Es ist ja logisch, wenn du so ein Goal machst, dass dann muss alles mitspielen. Aber nochmal, der Hadjam hat eben schon ein paar Mal vorher schon angedeutet, was er kann. Wenn man ihm den Platz lässt und wenn er loszieht, das ist der Match als solches, das ist wirklich also, ja. Also als Trainer geht er alle Haare aus, das ist logisch, aber als Zuschauer sagst du einfach danke vielmals.
Und Olli, das, was Dominik gesagt hat, ist schon so, also wenn man bei Servet guckt, was die nicht gut verteidigt haben, kann man wirklich genauso gut zu IB gucken, wie die wirklich teilweise den Servet-Stürmern Raum und Zeit gelassen haben, im 5-Meter-Raum, am 5-Meter-Raum, ja, im Strafraum.
Ja. Also ich habe gedacht, okay, IB in Genf, das ist jetzt, glaube ich, schon nicht eine Liebesgeschichte, gell, Dominik? Das ist oft noch schwierig für IB. Und bin ich gespannt, aber dass es so einen Match gibt, so wie ich IB zuletzt jetzt wahrgenommen habe, das habe ich nicht erwartet. Also, eigentlich haben sie die defensive Solidität also merklich angehoben, seit der Jerry so Johanni Trainer ist. Und das hat mich dann schon erstaunt. Ja. Und man muss ja fast sagen, auf eine Art, wenn Servet irgendwie sich nur ein bisschen besser angestellt hat. Gut, das ist noch das 3-1, das aberkannt wurde, was der Thomas im Chat geschrieben hat. Oder? Also, wo man sich auch fragt, ist es richtig, ist es falsch, dass dort der Wahr kommt.
Muss man sich, glaube ich, nicht fragen. Also, oder sie nehmen sich ja vor, nicht detektivisch unterwegs zu sein. Oder? Und in dem Fall, das war übrigens schon der 2. Fall gewesen, an dem Nachmittag, wo sie waren, die Reaktion vom Keller sagt eigentlich schon alles. Also erstens hebt er den Kopfball super, so dass er gar nicht irritiert war. Und zweitens reklamiert er noch nach dem Goal. Oder? Und das ist für mich immer eigentlich das erste Indiz. Und so, auf so etwas müsste man einfach als wahr auch schauen, bevor man sich einschaltet.
Aber weißt du, was lustig ist? Jetzt habe ich heute gelesen, noch immer der Keller habe ich gesagt, er sei irritiert gewesen.
Ja, das hat er auch nach dem Match
gesagt. Nach dem Match ist er auf einmal irritiert.
Ja. Ja. Als er das Endergebnis gesehen hat, ist ihm eingefallen, dass er ganz irritiert war.
Nein, es ist, wir haben ja schon vorher die Abseitsüberprüfung beim 2-1, wo eine halbe Ewigkeit geht. Das ist,
nein, dort überprüfen sie das Hand beim Dulin, wo ja
da, genau, das stimmt,
der Schulter, richtig, oder? Aber richtig. Auch da musst du dich gar nicht erst einschalten. Da immerhin ist der Fähnrich standhaft geblieben.
Aber das zweite Tor, Servet, Aye, wirklich, ich glaube, direkt am 5-Meter-Raum,
und er hat
wirklich ganz viel Zeit zu gucken, den Ball zu sich noch zu drehen, gucken, wo wollte ich ihn jetzt hinschießen. Wo ist das hin, was man vorher von eBay gesehen hat, eben die Stabilität in der Defensive?
Der einfachste Punkt zu erurieren ist eigentlich Personalie von Gregory Wüthrich. Oder? Also der hat gestern nach fast 4 Monaten ist er das erste Mal wieder in die Startaufstellung gestanden. Er war ja verletzt gewesen. Er ist eigentlich im Sommer geholt worden, um die Abwehr zu stabilisieren. Man denkt, sein Saisonstart war auch gar nicht so schlecht gewesen. Aber gestern war er natürlich höchst unglücklich gewesen, muss man sagen. Er ist bei dem Goal vom Aye ist ja involviert. Er steht dort schon ein bisschen im Schilf, probiert dann noch den Pass zu verhindern, geht den Boden durch das und kommt natürlich dann niemals mehr her. Er verursacht schon beim ersten Goal völlig unnötigerweise den Freistoß. Oder? Er wird dort, wenn ich es richtig im Kopf habe, noch tunnelt, weil er zu spät kommt. Auf Holtner und fliegt dann auch beim Flankenball, beim Freistoß unter dem Ball vorbei oder daneben. Und ja, auch sonst, also klar, es ist zu einfach, einen einzigen rauszugreifen, aber er war natürlich die Veränderung gewesen und er hat natürlich auch schlecht ausgesehen.
Ja, aber ich finde es jetzt, gerade bei dem Goal, wo dann der Aye im Fünfer kann den Böllen 2 Minuten lang büscheln, ja, er steht schlecht, richtig, aber tun wir mal ein paar Sekunden vorher.
Ja, es fängt an mit dem Ballverlust von Fasnacht.
Und da gibt sich keine Mühe der Fasnacht, den Böllen wollen zurückholen. Keine Mühe, bleibt einfach stehen. Also dann gebe ich ihm Fasnacht genau so eine Mitschuld oder dem Goal wie jetzt dem Wüthrich, ganz ehrlich gesagt.
Jedenfalls kommen wir jetzt dazu, dass wir Jérémy Gimeno zurück in der Super League begrüßen dürfen. Der hat im Sommer 24 sein letztes Tor in der Liga geschossen und hat dann einfach mal sich eine Saison eine Auszeit genommen.
Zwei, jetzt trifft er gleich
zweimal. Ja.
Ja, und das ist ja schon noch lustig. Also das ist jetzt nicht der ganz grosse Sympathieträger von der Super League gewesen, so wie man ihn in Erinnerung hat noch bei St. Gallen. Oder? Viel hat man das Gefühl, er lässt sich gehen, bleibt lang liegen, viel Schauspielerei. Aber es ist dann schon so geworden, also zumindest in meiner Wahrnehmung, wenn der geht heim auf Genf und es funktioniert einfach nichts mehr. Oder? Und irgendwann hat sich das bei mir zumindest gekehrt, dass ich wirklich so ein bisschen mitlebe. Ich habe mich wirklich jetzt auch gefreut für Jérémy
Gimeno.
Also er hat ja in der ersten Saison immerhin 8 Tore gemacht für Servet. Er hat einfach jetzt die große lange Pause. Schon
und jetzt die ewig, oder? Also. Ja, ist toll. Ich finde es toll, hat er 2-mal getroffen.
Ja, ich glaube, du bist der Einzige in der Runde.
Ja. Was? Das hat sich gefreut.
Ja.
Also. Nur weil du mich angeschaut hast. Wobei das Goal von Sanchez, muss ich sagen, ist also auch ziemlich in Extraklasse. Mhm. Wenn er sich dort zurechtlegt, in den Verteidiger leer laufen lässt und dann schiebt er ihn so in hinteren Ecke von einem seitlichen Punkt her, und ich muss sagen, ja, das sieht so verdammt einfach
aus. Der steht hier auf meinem Zettel und ich weiß noch, wir haben gesagt, also wenn das funktionieren soll für eBay und auch für ihn, dann musst du eigentlich im Januar, also dann, wenn er wieder spielt, eigentlich einschlagen. Jetzt ist er etwas früher zurück, als es viele gedacht hätten. Dominik und direkt jetzt 2 Tore hintereinander und man hat so das Gefühl, es hat wirklich, die Verletzung hat nicht besonders viel hinterlassen. Er scheint wirklich so, was Selbstvertrauen angeht und auch die Technik, wirklich schon wieder an einem recht weiten Punkt zu sein.
Ja, und er ist auch relativ schnell zurückgekommen nach dem Kreuzbandriss. Bei ihm ist zum Glück auch nur das Kreuzband kaputt gewesen, also nicht noch Meniskus und so weiter, wo kaputt ist gegangen. Das hat auch geholfen, oder? Und man ist eigentlich schon relativ früh nach auch bei ihm zuversichtlich gewesen, dass es gut kommt und dass man bei ihm eigentlich nicht viel oder gar nichts wird merken. Klar, er hat dann auch seine Momente gebraucht. Er ist reingekommen unter dem Contini, was natürlich auch extrem schlecht ist gelaufen. Aber jetzt merkt man es natürlich, was für einen grossartigen Fußballer ist. Und so wie er das Goal schießt, wer kann das in der Schweiz so schießen? Oder anders gefragt, wer mit Schweizer Pass kann so ein Goal schießen? Das sind ganz, ganz wenige. Oder? Das zeigt halt auch gerade im Hinblick auf die WM, auf die Nationalmannschaft, wie wichtig das ist, auch, dass der jetzt wirklich noch die Form noch weiter kann bestätigen und wirklich die Entwicklung kann nehmen.
Ist jetzt das ein Rückschritt für ihn in der Entwicklung? Oder was war es jetzt, das 4-4?
Ein Rückschritt ist ein Dämpfer gewesen, hätte ich jetzt gesagt.
Hat es mit Aston Villa zu tun auch?
Ja, nein, glaube ich. Also ich meine, es ist allgemein, oder? Also du spielst am Donnerstag auswärts, am Sonntag wieder auswärts. Ich meine, es kommt auch anders laufen. Also eben, wenn das 3-1 geltet vor der Pause, aus nein, zur Pause nicht 2-2 steht, sondern 3-1, weiss ich nicht, ob sie noch einmal zurückkommen. Und trotzdem, ich war halt gestern schon beeindruckt gewesen, wie viel besser das Spiel von IB ist. Also mittlerweile kann man bei IB auch wieder zuschauen, es macht ja Spass. Also das Goal von Sanchez und von Hartscham sind Einzuleistungen und die zwei anderen Goals sind einfach herrlich rausgespielt, oder? Und es hat noch weitere schöne Angriffe gehabt. Sprich, ja, also da hat sich jetzt schon relativ viel verändert in dieser Hinsicht unter dem Seoane. Du hast ja schon gesagt, sie sind eigentlich grundsätzlich auch stabiler geworden, das heisst, sie sich jetzt gestern gerade kaputt gemacht. Aber so der Gesamteindruck von dieser Mannschaft, denke ich, deutet halt einfach wirklich auf eine Entwicklung her, ja, wo an die Spitze führt.
Und du siehst irgendwie, also du kannst so ein paar Spieler durchgehen, Hadjam haben wir oft genannt, Fasnacht trifft einfach weiter, hat glaube ich 21 Tore seit seiner Rückkehr. Bedia ist auch so ein Spieler, wo du merkst, okay, das geht in die richtige Richtung unter dem neuen Trainer.
Ja, wo er schießt jetzt auch Goal. Ich meine, es sind beide 10 Goal, oder? Fasnacht, Bedia, für eine Torschützenliste an in Super League, oder? Das deutet auch so ein bisschen darauf her, auf das Eiben von früher, oder? Dann hat man auch immer einen gefürchteten Sturm gehabt. Das hat man jetzt eigentlich in den letzten Saisons, oder zumindest jetzt auch unter dem Gottini, bestimmt nicht mehr gehabt. Und der Wichschinus, oder? Also kann man auch erwähnen, er ist auch Teil von dieser Offensive, wo, klar, gestern noch der Aussenpfosten trifft, könnte besser machen, aber auch grundsätzlich deutlich besser ist als zuvor, in diesen fast eineinhalb Jahren zuvor in der Bern, oder? Und das finde ich erstaunlich, wie viele Spieler plötzlich unter dem Seoane besser spielen.
Aber bevor wir jetzt zu viel Positives sagen, würde ich sagen, kommen wir von einem 8-Tore-Spiel zu einem 0-Tore-Spiel.
Wir reden seit 4-5 Spielen über die gleichen Sachen. Ich probiere mich seit 4-5 Spielen immer zu erklären wegen der Chancen. Und ja, heute einmal mehr. Ich glaube, noch mehr als sonst 4-5 Grosschancen gehabt. Jetzt, ich nehme den Penalty nicht einmal rein. Also, mir fehlen die Worte, können Sie was sagen.
Das war Dominik Schmid im Interview bei Blue nach dem 0-0 des FC Basel gegen St. Gallen. Und Olli, wir haben Ludovic Magna letzte Woche gehört, der hat was Ähnliches gesagt, aber es wirkt immer ein bisschen in der Spur verzweifelter. Der FCB weiß gar nicht mehr, was er noch machen soll, damit er endlich mal ein Tor schießt.
Ja, wenn du natürlich so einen Match spielst, wie sie jetzt gespielt haben und dann wieder nicht gewünscht und kein Goal schießt, dann ist das, was vorher einfach eine Resultatkrise oder als Resultatkrise betitelt worden ist, hat sich dann natürlich noch akzentuiert, also jetzt treiben sie es quasi auf die Spitzen, oder?
Also sind wir immer noch in einer Resultatkrise oder sind wir jetzt in einer Krise oder wo sind wir gerade?
Eben, die Leistung lässt dich natürlich irgendwo glauben, dass das kann gut kommen und darum, es ist sehr schwierig zu sagen, ich meine, es kann trotzdem sein, dass sie den Trainer noch wechseln in den nächsten Stunden. Ich glaube es zwar nicht. Mit.
Es wäre mäntig.
Aber also dass nicht weit weg ist, ist klar, solange du nicht gewinnst.
Und hast du wirklich den Eindruck, dass es an dem Punkt schon ist?
Ich glaube, sie werden sich die Frage stellen und bekommen keine klare Antwort darauf. Und solange sie keine klare Antwort haben, machen sie es nicht. Oder? Aber stell dir vor, mein Grosssacko müssen wir gar nicht diskutieren. Oder? Aber auch auswärts in Winterthur verlieren. Also darum, man ist dann schon nahe. Also, man ist nahe an dem Punkt. Wenn jetzt die Leistung schlecht gewesen wäre, dann wären wir vielleicht schon an dem Punkt.
Aber sie war nicht schlecht.
Sie war nicht schlecht gewesen, sie war am Anfang ordentlich gewesen. Zuerst hast du einfach mal festgestellt, hey, von St. Gallen, es waren 2-3 nervöse Minuten vom FCB am Anfang und dann ist von St. Gallen nichts gekommen in diesem Match. Awesome. Man hat die wirklich im Griff gehabt. Man hat selber jetzt nicht berauschend gespielt in der ersten Halbzeit, hat aber auch 2-3 Szenen, die mehr kannst daraus machen. Ja, und dann kommt die zweite Halbzeit mit dem Penalty, wo dann so das Gefühl ist, okay, wenn jetzt der aber vergisst, Shaqiri, dann könnte sie ja auch noch kippen und könnte für den St. Galler Aufschwung sorgen. Und das Gegenteil ist echt der Fall. Es ist die eine Chance vom Vogt, die dann, glaube ich, nach dem Penalty ist. Und der FCB kommt noch mehr in die Offensive, kommt noch mehr zur Chance und irgendwann denkst du, das kann ja irgendwie nicht sein. Also jetzt muss er mal ein und er geht halt auch in der Nachspielzeit nicht ein. Obwohl man in der Vorbereitung alles richtig macht, da auch jeder den Ball von Metinho, glaube ich, durchlässt und der Traoré aus 5 Metern vor dem leeren Goal dann irgendwie der Okorochi, glaube ich, abschießt.
Anschießt, ja.
Und das ist, jetzt kannst du natürlich immer sagen, ist es eine Qualitätsfrage, ist es wahrscheinlich in der Entwicklung da auch, dass sie halt irgendwo viel mehr einen höheren Expected Goals Wert haben, dass sie effektiv Goal geschossen haben. Es sind mittlerweile, glaube ich, 13 Goal weniger geschossen, als sie gemäß dem Messinstrument hätten geschossen.
Für das Spiel gestern war es 2,32 zu genau. 0,97. Auch da ist eigentlich deutlich, dass der FC überlegen
so
war
und die Chance hatte. So eins dürfte da schon schiessen, oder? Und es ist natürlich mittlerweile aber glaube schon auch, ich glaube, in dem Match ist es nicht nur Qualität, es ist glaube ich Kopf.
Ja, aber es geht genau darum, um das. Wenn die Goal wirklich schiessen oder nicht? Habe ich den Biss zum Goal machen? Für mich gibt es zwei Beispiele. Also mal ganz grundsätzlich muss sagen, die zweite Halbzeit habe ich grossartig gefunden zum Zuschauen.
Es war gefühlt ein 8-8.
Also 8 St. Gallen Goals, die musst du suchen.
Aber wie die St. Gallen geknüttelt haben und wie die Basler Mal für Mal gescheitert sind. Und es ist wirklich eigentlich immer absurder geworden. Also als neutraler Zuschauer bin ich auch da bestens unterhalten gewesen, obwohl es kein Goal gegeben hat. Aber eben die zwei Szenen, die ich anspreche. Die Penalty von Shaqiri. Will er den Böhlen wirklich rein tun?
Ich habe das Gefühl, wenn du schon da stehst, dann will man vermutlich auch
reinmachen. Dann soll er aber auch entsprechend schiessen, soll er entsprechend antreten.
Er könnte ja beim Bertone nachschauen, oder wie man Penalty schießt.
Oder
würde ja dem Shaqiri auch so
zutrauen. Oder bei dem von Lausanne, wer heisst der, wie der angelaufen
ja.
ist? Der Goli ist da, zwar noch dran, ja. aber er hat keine Chance.
Platziert,
also. Er hat Wucht und das vom Shaqiri. Also das ist jetzt keine grosse Parade vom Ziggy, das ist jetzt einfach der, ja.
Chaydan Shaqiri steht jetzt seit seiner Rückkehr bei 15 Elfmetern, 5 verschossen. Das ist keine besonders berauschende Quote.
Und das ist jetzt der zweite hintereinander und der, den er als letzten reingetan hat gegen Bukarest, ist also auch eine Zitterpartie gewesen.
Das sind 16, wenn man noch als Elfmeterschießen gegen Garusch.
Ah. Aber da fehlt mir einfach wirklich die Überzeugung beim Shaqiri. Und die zweite Szene ist die vom Otele, wo der Walci reingrätscht. Der Walci will den Böhlen haben. Er will er riskiert alles. Er könnte den Pech haben und den Otele treffen und dann gibt es vielleicht nochmal einen Penalty. Aber dem Otele fehlt in dem Moment der Biss.
Aber ich kann mich an eine Szene erinnern, wo Artisigi, der übrigens super gespielt hat, den Ball abwehrt. Und dann ist es auch Mitte, Ende, zweiter Halbzeit und Keigo Tsunemoto vorne den Schuss und der wird auch noch abgeblockt. Aber ich habe das Gefühl, wenn dein Außenverteidiger mit so viel Speed in den Strafraum läuft, den Abschluss sucht, dann ist es nicht nur ein Wollen.
Nein, aber es geht ja um die Stürmer. Jetzt habe ich das
ja
gesagt.
Ja, ja.
Entschuldigung, Domini. Die Bilanz von diesen Stürmern, die ist ja erschreckend.
Aber,
von Basel ist keine. Unter den ersten 10 der Torschützerli ist aber 2 beispielsweise von Thun, 2 von IB sind ganz vorne, St. Gallen ist dabei, Lausanne ist dabei, aber Basel, der Shaqiri ist mit 5 Goal beste Torschütze in der Meisterschaft.
Er war ja schon letzte Saison der beste Torschütze.
Ja. Und das kann es ja eigentlich nicht sein. Soticek ist bei 0. Broschinski ist bei 0.
Aber der Soticek, Irrtum vorbehalten, ist ja kein Mittelstürmer. Nein, oder? Weil er hätte gestern die Rolle müssen bekleiden, weil sie ja schon alles sagt. Oder? Also, dass man dort
er ist auf dem Flügel gewesen. Ja, der Traoré hat im Wechsel mit dem Shaqiri oder der Shaqiri im Wechsel mit dem Traoré.
Aber der Otele
ist beide so kein Mittelstürmer.
Otele ist auch kein Mittelstürmer. Und der Traoré ist kein Mittelstürmer, aber es zeigt nur, wie die Offensivspieler, dass die kein Goal schiessen. Der Ayeti ist ja ein Schatten von dem Ayeti vom Frühling. Oder? Mhm. Also das ist schon eine Problematik. Also wenn Basel die Goal nicht macht, also wenn das nach jedem Match das Gleiche erzählt, ja, das begreife ich auch.
Aber Olli, wenn es kommt ein Arthur Cabral-Stürmertyp mit der gleichen Quote, löst das alle Probleme? Ist das wirklich das eine Puzzleteil, was dann einfach auf die andere Seite bringt?
Es ist schon komplizierter als das. Dass sie mit den Mittelstürmern ein Problem haben, das ist nicht neu, das haben wir auch schon vorher thematisiert, das ist offensichtlich. Oder? Und ja, das würde vielleicht helfen, aber ich glaube, es ist schon mehr in der Statik. Es ist auch die Frage vom Shaqiri und auf welchem Niveau ist er. Er ist offensichtlich nicht auf dem gleichen Niveau, sicher nicht wie im Frühling. Das ist, glaube ich, niemand im Moment.
Ja, und wieso auch?
Ja, wieso ist das so?
Ja, weil
ist
sie pro Woche zweimal spielen.
Sie vielleicht pro Woche zweimal spielen, ja.
Ist ja klar, ja. Und das ist eine Herausforderung für jede Schweizer Mannschaft. Und es ist ja klar, dass sie das merken. Und dementsprechend wäre ich beim FC Basel, also grundsätzlich, ob der Mann ja wirklich ein guter Trainer ist, das wissen wir nicht. Das hat er in seiner Karriere noch nicht bewiesen. Also da ist das alles in Lausanne auch zu wenig beeindruckend gewesen. Aber trotzdem, sie sind von ihm überzeugt, sie haben ihn geholt. Und wäre ich sie, gibt es ja genug Ansätze, immer noch das Glas als halb voll anzuschauen. Ich meine, du hast die Penaltys vom Shaqiri, Babe beim Stand von 0-0. Sprich, wenn er die macht, läuft es vielleicht anders. Du hast die XG-Tabelle, also erwartbare Goal und Gegengoal. Wer Basel erst? Laut dem XG-Wert übrigens so vor dem FC Thun.
Die einzelnen Spiele dann auch verrechnest.
Und eben, da ist die Dreifachbelastung. Oder? Sie haben so diese Woche mit dem Match haben sie wieder zwei Matches. Oder? Sprich, der Herbst ist einfach kompliziert. Und wenn die besten Spieler, die letzte Saison einfach die Liga in Grund und Boden hat, dominiert und auch nur wegen ihm hat es so gut ausgesehen. Also das ist ja nicht eine überzeugende FC Basler Meistermannschaft.
Das ist ja auch nicht angetreten zum oder? Meister werden oder richtig. So gebaut worden, oder?
Oder? Und der schwächelt jetzt halt auch, ist nicht überraschend, wie alt ist er? 34 mittlerweile, oder? Will natürlich trotzdem immer spielen, also es überrascht mich überhaupt nicht. Es kann eigentlich auch die Basler Führung nicht überraschen und dementsprechend fände ich es jetzt ein bisschen absurd, wenn wir jetzt schon Schlussstrich ziehen.
Ja, zumal ja noch interessant ist, was diese Woche eigentlich das erste Mal passiert ist. Eigentlich schon beim Match in GC, also in Zürich gegen GC. Und dann auch in Genk und jetzt gegen St. Gallen. Also es hat ja eigentlich in jedem Match Phasen ohne Shaqiri gegeben und die sind echt die besten gewesen fast vom Basler Spiel.
Und was in Genk aufgefallen ist, wo er nicht begonnen hat, sondern auf der Bank war, wie das Spiel wirklich vielleicht nicht nur besser ist, sondern komplett anders aussieht. Mhm. Man hat irgendwie viel mehr Bewegung, man hat das Gefühl mehr Drive, das Pressing, es sieht einfach anders aus.
Ja, es ist ja normal, weil er zieht ja alles an sich. Er will ja auch alles.
Logik, und
er wird ja, der Mitspieler wird ja zusammengeschissen vom Shaqiri, wenn er ihm den Böllen nicht gibt. Oder? Und wenn er halt einfach nicht in dieser Verfassung ist von der letzten Saison, dann kommt es halt einfach so raus, weil er ist auch sonst gestern nicht gut gewesen. Oder seine stehenden Böllen. Ja. Seine stehenden Böllen haben nicht mehr die Qualität von der letzten Saison.
Und eben die Frage ist, zu was führt jetzt das auch? Oder? Also wenn man jetzt mit dem Mann ja weitermacht und sieht, okay, es gibt auch ein Spiel ohne Shaqiri, wo führt das an? Weil du kannst natürlich nicht irgendwie sagen, wir spielen auf eine ohne Shaqiri. Ich glaube, das könnte sehr schwer werden. Dann musst du gewinnen en masse. Für das ist vielleicht auch zu früh. Ich meine, er ist der beste Scorer in dieser Mannschaft. Es hat auch gewisse Gründe für das. Ja, er bekommt natürlich jeden Standard etc. Aber das ist schon auch eine Leistung dahinter, nach wie vor, wenn es nicht ganz so ist wie letzte Saison. Und das macht es natürlich schon auch nicht einfacher. Also, ist ja nicht so klassisch, dass du als Trainer mit einer Mannschaft musst fahren, wo einer der Art alles auf sich zieht. Oder?
Ist Grand Sacone, ist das jetzt ein guter Gegner, um ein bisschen aufzubauen, oder ist es halt auch das Risiko?
Also musst einfach gewinnen und vielleicht wahrscheinlich auch noch also nicht zittern, oder?
Aber da musst du 4-5 nur ja. gewinnen. Also das darf keine Diskussion sein. Vor allem, wenn du daheim spielst. Also wenn sie jetzt auswärts würden spielen, würde ich sagen, ganz heikel. Nein, aber daheim
musst du das 4-5 nur Spieler gewinnen, wo eben nicht unbedingt am Wochenende willst einsetzen, oder? Oder in der Startelf.
Also du würdest jetzt viel rotieren, oder?
Ja, eigentlich musst du gegen eine Promotion daheim, eigentlich musst.
Ja, du musst natürlich schon den Match am Sonntag musst natürlich schon ins Kalkül ziehen, weil der will natürlich Brett hat.
Immer gegen Winterthur.
Logisch.
Wobei, weißt du, es ist so viel Mal jetzt einfach gelaufen für den FCB gegen Winterthur. Vielleicht ist das jetzt eben genau. Das würde jetzt auch in Storytelling passen, wenn es halt auch in Winterthur nicht klappt. Oder?
Wir storytellen weiter, und zwar ein Stadion, und kommen zum Zürcher Derby.
Wenn man gewinnt, muss man mit Klasse das auch, muss man mit Klasse gewinnen, muss auch mit Klasse verlieren. Ich glaube, es war auf beiden Seiten sicher irgendwo ein Auslöser gewesen, wo es nicht gebraucht hat. Ich glaube, das Kämpfer war das Derby gewesen. Es hat schon einen rechten Fight gegeben, auch auf dem Platz. Nach dem Match, es bleibt jetzt ein fader Beigeschmack, wenn man das Derby verliert und dann so etwas macht, wo die ganze Bank involviert ist. Aber auch von uns natürlich unnötig, dass wir das noch gehen. Wie soll ich sagen, noch antwortet darauf, dass das Spiel jetzt nicht braucht.
Das war Yannick Brecher im Interview mit dem SRF nach dem 1-0 des FCZ gegen GC und nach einem Thomas sauöden Derby. Also alles an Spannung und Emotionen hat man sich wirklich für nach dem Schlusspfiff aufgehoben.
Ich bin gespannt, wie du das umschreibst. Das ist also
ja, ich wollte öde sagen und habe ich gedacht, öde reicht nicht so ganz. Und was ist die Steigerung von öde?
Es war ein katastrophal schlechter Match gewesen. Es ist so unglaublich. Ich glaube, es war 292.
Und wenn jetzt willst du Ranglisten machen...
die würde ich gerne sehen, die Ranglisten.
unser Kollege Marcel Rona war 3 Wochen im Urlaub, war in Marokko, hat die Sonne genossen, hat sich gesagt, komm, jetzt zum Abschluss gucke ich mir das Spiel an. Einfach zu, in meiner Freizeit, Derby, Emotionen, gutes Spiel. Und in der zweiten Halbzeit ging es, ich glaube, es ging mehr um den Urlaub in den Gesprächen, als um das, was das auf dem Platz passiert ist.
Nein, es ist unglaublich gewesen. Es ist so schlecht gewesen. Aber von beiden Seiten. Und ja, es ist jetzt zufälligerweise Zürich gewonnen. GC, hast du halt gesehen.
Ist es Zufall für dich?
Was?
Dass der FCZ gewonnen hat. Ist das wirklich purer Zufall gewesen oder Wahnsinn? Ich habe das Gefühl, sie haben es am Ende dann schon mit der Leistung in der zweiten Halbzeit.
Ja, vielleicht hast du recht mit deinem Einwand. Ja, das ist vielleicht nicht korrekt formuliert von mir. Ja, vielleicht haben sie vielleicht ein Mühe besser. Sie haben einfach eine Szene und weil GC dort auch schlecht verteidigt. Ich meine, dass der Camberi sich dort auch den Böller so zurechtlegen kann, das ist natürlich auch außergewöhnlich.
Das geht sonst nur im IB-Strafraum.
Das geht sonst nur im IB-Strafraum. Aber also ich meine, der FCZ hat jetzt 3 Spiele, 7 Punkte, jetzt jubelt es über die Bilanz, aber ich sehe einfach da keine Mannschaft, keine Entwicklung von dieser Mannschaft. Und bei GC muss ich sagen, also klar haben ein paar gefehlt, aber ich meine mit
ja,
also dem...
Ja, sonst spielst du jetzt schon ein bisschen ab, oder? Also,
was?
Klar haben ein paar gefehlt, das haben ja ziemlich viel
ja,
gefehlt.
Ja, aber ich meine, jetzt grundsätzlich sind ja dann nicht 35-Jährige, die gefehlt haben, sondern es ist einfach eine Kindergartentruppe, die da am Werk ist und der Weg, wo GC geht, das ist also schon, das ist Hochrisiko und ich frage mich, was mit so vielen jungen Spielern, was du da willst erreichen.
Ja, aber Jonathan Aspiensen gehört ja auch per Definition zu der Kindergartentruppe und der ist ja ein recht wichtiger Spieler. Der hat jetzt zwar gespielt, aber war natürlich auch verletzt, ist relativ kurzfristig, glaube ich, in die Mannschaft
gekommen. Ja, aber wenn dann die ganze Mannschaft schon von dem abhängt, also dann ist es dann also bitter. Also ich meine, das ist gar nichts von GC und ich meine, sie sind Elften und sind im Göpp mit Ach und Krach weitergekommen gewesen. Also für mich ist das nachher einfach eine Hochrisikostrategie, wo da GC geht. Und wenn ich jetzt noch ein Wort zu dem Markelo, wo den ganzen Rudel ausgelöst hat.
Das wird, glaube ich, nicht ein Wort.
Ich habe auch das Gefühl, es sind mindestens 2 Wörter.
Wenn ich jetzt FCZ-Verantwortlicher wäre, dann käme bei mir eine ordentlich saftige Busse über.
Man muss sagen, das Spiel war abgepfiffen, der FCZ hat gewonnen und er ist dann vor die GC-Bank, hat gejubelt, provokativ und hat sich danach noch, nicht nur er, es gab dann 2 rote Karten noch.
Also viel primitiver, und viel primitiver kannst du dich nicht aufführen, als der sich aufgeführt hat. Und es war ja lustig, der Hediger war im Gespräch mit dem 4. Schiedsrichter. Oder ich weiß nicht, ob es der Linienrichter war. Und der hat ihm gesagt, geh mal schauen, was dort los ist. Und dann ist der Hediger abzischt, oder? Nein, und der Gominenzia rennt quer über den ganzen Platz, so schnell wie nie. Man redet im ganzen Match und geht auch noch das Gefühl, wir müssen auch noch mitmachen. Nein, aber der Markelo kam bei mir intern also gnadenlos an die Kasse.
Ich nehme mal an, dass er auch, ich weiß nicht, ob er gnadenlos an die Kasse kommt, aber es wird sicher eine Strafe geben.
Ja, wenn du sauöde sagst, kann ich
ja genau. Okay, ja, alles klar, ja. Olli, was auffällt zu GC noch, die haben in der ersten Halbzeit, finde ich, noch okay beziehungsweise besser gespielt und dann hat Dennis Hediger hat dann gesagt, ja, wir haben einfach einen Spieler zurückgezogen, damit GC nicht mehr so viele zweite Bälle hat und der Plan ist aus unserer Sicht sehr gut aufgegangen und es war wirklich erschreckend, wie wenig dann GC überhaupt noch gespielt hat. Also es ist ein langer Ball nach dem anderen und die sind dann eben nicht mehr zu GC gefallen, sondern einfach beim FCZ gelandet oder sonst irgendwo und dann war es das eigentlich auch mit dem Spiel, dann war fertig.
Ja, das ist nicht mehr in der zweiten Halbzeit eigentlich, oder? Und das, klar, sie haben viele Absenzen, das ist so. Ob das allein der Grund dafür ist, weiß ich nicht. Bis jetzt habe ich immer so ein bisschen bei GC das Gefühl gehabt, das hat auf tiefem Niveau etwas Erfrischendes, etwas Mutiges. Und jetzt ist es auf tiefem Niveau so ein bisschen gar nichts gewesen.
Das trifft es Dominik, oder?
Ja, also, aber auch die zweite Halbzeit oder bei GC, man kann immer den Maßstab nehmen von früher, oder? Und das ist das, was sich aktuell bei GC abspielt, ist ja wirklich ein Armutszeugnis.
Also was nimmst du jetzt früher
ja,
als
Rekordmeister mal die grosse Marke und so weiter, oder?
Rekord-Göpsieger,
ja. Oh, wow, okay. Wow. Ja, vielleicht kommt noch einer dazu. Ist ja nicht ausgeschlossen. Also das Feld ist offen. Aber aber wenn man es jetzt so ein bisschen schaut, im Vergleich zu der letzten Zeit, finde ich, ist da schon etwas im Gang, wo man kann positiv gesehen bei GC. Es ist logischerweise hoch riskant aktuell. Die Mannschaft ist extrem dünn. Sie wird natürlich noch viel dünner, wenn so viele Spieler fehlen. Aber es sind eigene junge Spieler auch auf dem Platz. Das ist schon mal eine schöne Differenz zu Osho. Logischerweise hat man immer noch kein Commitment aus Los Angeles. Da ist nichts zu spüren, weil da wird vielleicht auch mal ein bisschen Geld fließen für einen oder anderen Leistungsträger, den man dann vielleicht könnte holen. Aber ich würde da schon mal die aktuellen Verantwortlichen um Alain Sutter, um Scheiblehner als Trainer, würde jetzt schon noch ein bisschen Zeit einräumen. Aber logisch, ich meine, der Match in Winterthur, der kann ja auch ganz anders laufen. Sie können dort verlieren, oder? Und dann würde es natürlich jetzt, Stand jetzt, viel, noch viel schlimmer aussehen. Also es ist wirklich hoch riskant, aber ich glaube grundsätzlich so, wenn man all die Umstände anschaut, sie sind nicht so schlecht unterwegs.
Ja, und du siehst immer wieder ein bisschen etwas, was du das Gefühl hast in der letzten Saison unter dem, wie hat der Trainer geheißen?
Thomas Oral.
Genau, hast du das nicht gesehen?
Ja.
Also ich glaube schon, der Scheiblehner passt zu dem GC, aber ja, es ist relativ tiefes Niveau.
Also, du hast jetzt also mit einem sehr tiefen, du fährst also einen sehr tiefen Vergleich,
wenn absolut.
Du mit dem Oral führen
ja nimmst. Gut, mein, du bist wieder
ja, im
Moment
Thomas,
auf dem Barrageplatz. Also es ist nicht so, dass ein Wahnsinnsentwicklung
ist. Ja, und Thomas, er kommt vom Lotto-Match vom FC Keisten.
Das ist nicht also, aus Los Angeles, sondern aus dem Norden von England.
Aber man muss doch sagen, immerhin, und das ist ein Unterschied zu den letzten Jahren, man hat irgendwie das Gefühl, es kann etwas
entstehen.
Ja. Es kann etwas entstehen. Das hat man vorher nicht gehabt. Mit einem Thomas Oral entsteht nichts oder höchstens.
Oh Dominik, das tut mir leid. Jetzt hat man dich gar nicht verstanden. So doof. Wir reden hier in dem Podcast über niemanden so viel, der umgekehrt so wenig mit uns redet wie über Miloš Malenović. Und auch in dieser Woche schaffen wir es nicht ganz ohne. Denn Thomas, Ancelo Canepa hat im Blick ein Interview gegeben und man erkennt in dem Interview so ein bisschen so eine abgeänderte Kommunikationsstrategie. Es ist nicht mehr das zu 100% in den Schutz nehmen, sondern er hat Sätze gesagt wie, aktiv im Training Einfluss zu nehmen ist nicht die Aufgabe eines Sportchefs. Er hat gesagt, Miloš weiß selber, dass er gewisse Aspekte zu wenig fundiert abgeklärt hat. Das war nicht gut, als es um die Verpflichtung von Mitchell van der Gaag ging. Und er hat vor allem gesagt, der Bonus der Lernkurve ist nun vorbei. Hat sich was geändert beim FCZ oder ist es die Kommunikation alleine, die sich geändert hat?
Also abgesehen von dem, dass der Satz «Der Bonus der Lernkurve ist vorbei» nicht viel mit Deutsch zu tun hat, aber ja, es muss sich natürlich auch etwas ändern und irgendwann muss ich auch der Ancelo Canepa spüren, dass der, wie gross das die Unzufriedenheit da ist und wie gross das der Druck ist, also auch der mediale Druck da ist. Und
aber den hat er schon sehr lange gespürt und hat sich trotzdem
ja, aber irgendwann geht es halt einfach nicht mehr, oder? Muss auch er einsehen, dass ja, kein weiter so. Also ich meine, du kannst ja nicht einfach deinen Sportchef nach außen einfach immer blind verteidigen. Das geht einfach nicht. Vor allem, wenn das ja offensichtlich ist, der Führungsstil von Malenović und wie viele Leute das er vertrieben hat und vergrault hat und wie er Abhängigkeiten schafft. Und ich meine, das Bild, das er da gepostet hat, oder der von London gepostet hat, aus der Kabine nach dem Sieg gegen Luzern, wo er da so lässig, leger auf dem Sofa liegt oder was, und einen Zahnstocher im Maul hat und sich fotografiert mit den zwei Trainern hinten als Staffage. Ich meine, welcher Sportchef inszeniert sich der an? Das sind alles so Punkte, wo dann irgendwann einmal musst du sagen, es geht einfach nicht mehr. Es geht auch um meine eigene Reputation als Präsident. Und ich muss jetzt halt wirklich einfach einmal zeigen, dass ich der Chef bin.
Also mit uns, die drei Statements trunken wir natürlich schon bezeichnend für die jetzige Situation. Und es passt ja eins zu dem, was ich zuerst im Check geschrieben habe, ihr da wiedergegeben habt und ich dann noch ein bisschen korrigiert das letzte Mal. Von wegen, der Miloš Malenović hat jetzt noch eine Chance. Oder? Darum ist der Dennis Hediger noch Trainer oder bleibt der Trainer vorerst und hat nicht der Canepa einfach über den Kopf vom Sportchef gesagt, Trainerwechsel. Also er bleibt noch beim Malenović, aber der muss sich jetzt endgültig bewähren, jetzt muss es aufwärts gehen und sonst geht das nicht mehr so lang. Und vorher ist auch klar, ein Sportchef ist nicht ein Trainer, der irgendwie nach drei Matches abgerechnet wird, oder? Sondern du gibst ihm zwei, drei, vier Transferperioden, wenn ja du voller Überzeugung in das Abenteuer eingegangen bist mit ihm.
Wobei die Kritik jetzt beispielsweise im Zusammenhang mit dem Van der Gaag nicht fundiert genug abgeklärt. Die finde ich jetzt ein bisschen billig. Weil ich habe immer noch im Ohr, was der Canepa über den Trainer gesagt hat, was der für eine Präsentation gemacht hat, so etwas eben noch nie erlebt.
noch nie erlebt. Das ist nicht zu 99% überzeugt, sondern zu 100%. Also dort kann sich der Canepa nicht zu der Verantwortung ausnehmen.
Aber umso mehr, dass er es trotzdem so sagt, oder? Zeigt es ja, ja auch.
Aber er kann natürlich auch ablenken von sich selber.
Ja, ja.
Nein, aber er hat jetzt einfach mal ein
Statement abgegeben. Wenn das innig und ohne Zweifel wäre, würde er ja nicht das so abschäufeln, oder?
Ich meine, das ist ja das krasseste Urteil, was man über den Sportchef fällen kann, wenn man sagt, er hat seine Arbeit nicht fundiert gemacht in gewissen Bereichen.
Ja.
Also deutlicher geht es ja gar
nicht. Und erstaunlich ist auch, dass man auch sagt, der redet jetzt nicht mehr öffentlich, oder? Also ist jetzt die Frage, ob das so wirklich stimmt, dass wirklich nur die Medienpressekonferenz dann im Februar dazu hat geführt, dass er nicht mehr reden darf. Aber welcher Sportchef darf schon nicht Auskunft geben? Also das finde ich auch höchst erstaunlich.
Und was sich auch geändert hat, Dennis Hediger hat in der PK vor dem Spiel dann auch nochmal gesagt, er ist darauf angesprochen worden, wie es jetzt eigentlich im Training aussieht. Und auch der hat deutlicher als vorher gesagt, er ist der Chef, Miloš Malenović wird A, nicht mehr auf dem Platz stehen und irgendwelche Trainings leiten und B, auch nicht mehr am Rand stehen. Auch da merkt man, dass sich, wie sich irgendwie so ein bisschen die Kommunikation verändert hat.
Man muss sich ja schon fast fragen, wie viel hätte Malenović denn noch zu sagen?
Ja, vor allem wenn man bedenkt, also, was wir letzte Woche besprochen haben, der neue Verwaltungsrat, der kommen soll im Januar. Es geht schon in die Richtung, Thomas, dass man sich jetzt plötzlich fragt, nachdem man wochenlang gesagt hat, unantastbar, vielleicht doch sehr antastbar.
Ja, eben, jetzt ist sehr spannend auch zu verfolgen, wie sind, gibt es wirklich Abhängigkeiten, gar nicht bei Malenović, wo man ja immer diskutiert hat, hat es da Abhängigkeiten, dass der Malenović sich derart kann exponieren kann? Hat er gar nicht einen Anstub gebraucht oder einen Anstoß gebraucht von außen, um so reagieren? Es ist vielleicht nicht ganz zufällig, dass das Interview im Blick erschienen ist. Weil eine gewisse Nähe vom Canepa zum Blick ist ja offensichtlich. Und der neue Verwaltungsrat, der neu soll Verwaltungsrat werden, ist auch Verwaltungsrat vom Ringe, wo der Blick rausgibt. Ja, es ist alles so ein bisschen inszeniert natürlich, dass es gerade ausgerechnet dort ist. Aber es ist jetzt auch einmal Zeit geworden für eine klare Stellungnahme vom Präsidenten, zum allen zeigen, dass er eigentlich Zügel noch in der Hand hat.
Aber jetzt, wenn ich mir es nochmal so überlege, muss ich schon fragen, ist das jetzt einfach wirklich der Anfang vom Ende? Also, weil, wenn du als Angestellter das über dich lesest, was der Canepa sagt, wenn du keine Interview mehr sollst geben, gut, hat er vorher auch nicht wirklich gemacht, aber jetzt ist es quasi offiziell.
Der nächste wichtige Termin beim FCZ ist heute in einer Woche, am 8. Dezember. Dann findet die Generalversammlung statt. Vielleicht wird man da auch wieder ein bisschen was in irgendeine Richtung hören können oder zumindest herauslesen können. Und man wird auf jeden Fall die Geschäftszahlen des letzten Jahres erfahren und gucken, in welche Richtung sich das finanziell überhaupt entwickelt.
Aber lustig ist ja noch, wo der Canepa das letzte Mal auftreten ist, an einer Pressekonferenz ist ja dann auch angesprochen worden, ja, wegen Malenović wieder mal reden und so. Und dann, ja, mal, wir machen ja einen Podcast miteinander im November noch, gell Michi? Zum Pressechef vom FCZ. Machen einen Podcast, oder?
Ich guck schnell in meinen Kalender. Heute ist der 1. Dezember.
1. Dezember. Sie haben einen Podcast gemacht, aber inhaltlich glaub ich, nicht wahnsinnig brisant oder nicht mit wahnsinnig wichtigen Leuten. Also keine Spur von Malenović. Also irgendetwas ist interessant, jetzt, was jetzt läuft.
Wir machen hier auch einen Podcast und wir reden jetzt noch ein bisschen über Fußball.
Bis jetzt sind wir unsere Auswärtsfahrten. Wir sind einfach angefahren gefühlt, dass wir Döchsen sind. Und heute haben wir endlich mal gewusst, wenn wir den Fans etwas drücken, dass sie immer den Weg trotzdem auf sich nehmen und von Anfang an probieren, eklig zu spielen. Das haben wir heute gemacht. Und jeder ist gerannt für den anderen, jeder hat gemacht und tut in den Zweikämpfen. Und dann belohnt man sich auch für so eine Leistung. Und wir sind froh, dass wir endlich mal auswärts mal gepunktet haben.
Das war Andrin Hunziker nach dem 3:1 von Winterthur in Luzern. Und Thomas, der FC Winterthur hat erkannt, dass man nicht einfach nur in fremde Stadien fahren muss. Man macht 90 Minuten was, dann fährt man nach Hause und hat das Spiel verloren, sondern man darf tatsächlich auch auswärts punkten. Erster Auswärtssieg die Saison.
Ja, und vor allem hat man die Bilanz angeschaut, hast vorher 0-5 in Bern, 0-3 in Thun, 0-3 in Basel, 0-4 in Genf. Insgesamt 7 Spiele vorher und ein Goalverhältnis von 14-25 und genau ein Punkt. Ja, er hat es völlig korrekt gesagt, der Hunziker. Und er ist auch wieder so ein Sinnbild von der Mannschaft, von dem Arbeitsgeist, wo die gehabt hat, was der gekrampft hat. Das ist unglaublich. Man ist jetzt ein Mittelstürmer, vielleicht ist plötzlich der nächste Saison oder im Winter bei Basel. Der Rahmen, der Trainer vom FCW, hofft das nicht, dass der im Winter weggeht.
Ich glaube auch nicht, dass er im Winter
weggeht. Nein, ich sage nur, man will, das ist ja logisch. Aber er gehört.
Wieso? Aber er gehört dem FC Basel.
Er gehört dem FCB.
Ja, also er würde, also wenn ich so die Basler Auftritte anschaue, könnte ich mir den Hund sicher schon noch vorstellen. Ja,
wenn du die Basler Auftritte anschaust, kannst du dir ziemlich jeden anderen Mittelstürmer in der Super
League
vorstellen.
Aber voilà, den hast du ja schon.
Oder? Aber wenn du dir David Degen vorstellst, dann ist André Hunziker, glaube ich, nicht das Profil.
Genau, dann kommt eher jemand von außerhalb als von der Super League. Und der Hunziker, wenn sie jetzt wie auch nicht bremsen, also die Diskussion habe ich schon geführt, also wenn das dort ja jetzt endlich mal dazu führt, dass er auch wirklich einen Schritt machen kann, soll er den fertig machen, diese Saison.
Aber wir sind ja auch bei FC Winterthur.
Genau, nein, und der hat jetzt wirklich, der ist sinnbildlich für die Arbeitsmoral und für den Biss von dieser Mannschaft. Ich meine, es ist jetzt auch kein glanzvoller Match gewesen, wo man muss sagen, wow, das ist irrsinnig, gerade die erste Halbzeit nicht. Aber wie sie jetzt halt wirklich haben sie richtig knüttelt und das geht einfach dann auch nicht anders. Wenn du natürlich am Tabellenende der Art hängst, wie Winterthur, und dann kommt dann noch entgegen, dass du auf einen Gegner triffst, wo ja nicht gerade im Höchst von seinem Schaffen ist. Und wenn man die 90 Minuten angeschaut hat, dann überrascht es einem nicht, dass Luzern seit, ich weiß nicht wann, einfach in acht, letzten 8 Matchen 1 gewonnen hat und von den letzten 11 Heimspielen auch 1 gewonnen hat. Also dann siehst du, dann weißt du schon jemanden, wo die Probleme sind.
Und Dominik Paitim Kasami hat sich das private Duell mit Yannis Cimignani geliefert um den schönsten Freistoß an dem Wochenende. Der andere beim 1:1 zwischen Lugano und Sion. Aber eben Paitim Kasami dann auch ein Grund. Also der Freistoß, den macht er super. Und eben genau für so Sachen ist er dann auch geholt worden, dass er eben in so einzelnen Momenten zumindest auch den Unterschied machen kann.
Ja, und er mit dem Jubu, oder? Wo dann gerade direkt rausläuft zum Patrick Rahmen. Und mit dem, das hat er jetzt schon geschafft, Rahmen, oder? Also es ist alles noch sehr instabil, oder? Also eben, die Woche vorher, der Auftritt in Bern, katastrophal gewesen, oder? Es ist etwas im Gang, oder? Es ist so ein bisschen, wir wachsen zusammen, der gute Spirit hat er schon wieder reingebracht, den Rahmen. Aber ja, ich meine, der Weg ist weit, aber dass sie sich gerade jetzt endlich in Luzern mal zu dem Sieg kommen, ist auch wirklich, das ist überhaupt einfach keine Überraschung. Und ich staune schon, oder? In Luzern war das Thema vor dem Match, Vertragsverlängerung von Mario Frick, dem Vertrag läuft ja nächsten Sommer aus, oder? Und da will man offenbar verlängern und er sagt dann noch so, ja, aber er will keine Ausstiegsklausel. Also wie sich jetzt das halbe Ausland um ihn würde reissen. Also unter seiner Leistungsbilanz seine Idee schon nicht die beste Bilanz. Ich meine, klar, schön und gut, immer wieder die jungen Spieler, auch, dass sie jetzt wirklich auch in den letzten Jahren immer wieder gute Spieler ins Ausland können verkaufen können. Das ist gut und recht. Ich meine, Ferreira, könnte ziemlich viel Geld einbringen, ziemlich klein.
Hat jetzt auch das einzige Tor geschossen für Luzern am Wochenende.
Sehenswert.
Spielt auch mittlerweile in der portugiesischen U20-Nationalmannschaft, was jetzt Marktwert auch nicht unbedingt abträglich ist. Und trotzdem habe ich einfach bei Luzern latent das Gefühl, da müsste mehr drin liegen. Und was die in dieser Saison alles an Punkten verspielt haben. Und da muss man ein Heimspiel gegen Winterthur, gegen Letzt, wenn man dort flüht, gehört auch in die Kategorien. Dann muss man auch den Trainer hinterfragen und muss sich fragen, muss man dem Vertrag im Dezember 2025 schon verlängern.
Das Goal vom Ferreira kannst du natürlich aus Winterthur-Sicht sagen, miserabel verteidigt, das, wenn ihr das genau anschaut. Aber wenn ich die Luzerner Defensiven anschaue, auch, es war erschreckend gewesen. Ich meine, es sind ja schon wunderschön 3 Goal von Winterthur, aber wie die zum Teil entstanden sind, ist ja aschgrau. Oder? Also ich meine, der Bayrami, der angehender Nationalspieler ist inzwischen, komplett neben sich, der Freimann, merkst auch, ist halt noch, ja, hat auch noch viel zu lernen. Ottiger als Rechtsverteidiger, ich meine, wie der neben den Böllenhaut beim 3-1, wo dann der Malouvounus 3-1 schiesst, ja. Der Loretz macht auch keinen Fortschritt. Also es ist schon...
Was man auch für den Trainer kann zurückführen.
Ja. Ja, es ist schon sehr, sehr dürftig und es hat eine tiefere Ursache, dass du von 11 Heimspielen noch eins gewinnst, ausgerechnet gegen wen. Das letzte, was sie gewonnen haben, vor der Serie ist gegen IB.
Ist gegen IB, ja.
Und nachher haben sie noch 1 gewonnen, 6-0 gegen GC. Ja, es ist schon, es ist also, ich finde die Entwicklung bei Luzern gibt mir als Verantwortlichen massiv zu denken.
Weißt, sie haben ja auch andere Phasen gehabt, die nicht gut waren unter dem Frick in der Vergangenheit. Aber was sie doch immer gehabt haben und was sie jetzt nicht haben, ist irgend so etwas, ich würde es positive Ausstrahlung nennen, positive Vibes, die die Mannschaft begleitet hat, mit diesen jungen Spielern und allem, oder? Und das scheint jetzt zuerst mal nicht mehr der Fall zu sein. So nehme ich das wahr. Und vielleicht ist es dann halt wirklich auch der Punkt, wo du musst sagen, ja, man muss vielleicht wieder einmal etwas Neues an der Seitenlinie. Auch für Mario Frick vielleicht, oder? Etwas Neues einmal als Luzern. Und das mit diesen Vibes finde ich eben lustig. Winterthur hat zwar weniger Punkte als Luzern, aber die spürst du jetzt eben dort ein Stück weit, die positiven Vibes. Beim FCB fällt es mir auch gerade ein bisschen
schwer. Jetzt reden wir aber nicht vom FCB. Also
lustig, musst du das mal so über die Liga schauen, FCZ.
Nein, sind wir in Luzern.
Ja, ist gut, ist recht. Du hast mit recht.
Nein, der Dominik hat es ja angesprochen, es ist ja alles kein Zufall auch, dass die vielen Punkte, die sie verloren haben, wie viel mal, dass sie 2-0 führen. Und nachher noch maximal einen Punkt holen oder sogar verlieren.
Sie haben 80% ihrer Gegentore in der zweiten Halbzeit gekriegt. 80%.
Ja, und ich meine, der Match, wo sie in Zürich, wie es dort auseinanderbrechen, wegen einem Penalty, wegen einem Goal, wo du 75 Minuten lang den Match kontrollierst, dann lange ein Goal, das alles auseinanderfliegt, das kann es nicht sein. Also, es ist jetzt ein bisschen, sagen wir es mal so, es ist nicht gerade ein günstiges Timing, um morgen zu sagen, Mario Frick hat jetzt um 3 Jahre verlängert, ohne Aufstiegsklausel.
Lugano haben wir angesprochen, die spielen 1-1 gegen Sion und Dominik, der FC Thun verliert zum zweiten Mal in Folge.
Mhm.
Ist es das Ende des Zaubers?
Ja, also vom Zauber ist es jetzt schon zu Ende, oder? Jetzt ist die Frage, wie weit es noch geht, oder? Also das ist jetzt schon spannend, oder? Also ich glaube, jetzt so nächstes Wochenende haben sie gegen Luzern.
Ja, spielen zu Hause gegen Luzern am
genau,
Samstag.
Genau, Luzern, Bertone, der ja wirklich eine von den grossen Figuren ist, wird auch gesperrt fehlen. Der Heule, einer von denen, der die besten Leistungen zeigt, wird gesperrt fehlen. Der Rast, oder? Was sich ja die gelb-rote Karte eingeholt hat, wo ich sagen muss, also alles, er ist ja dort, oder? Muss man sagen, Lausanne spielt den Ball raus und tun wir eigentlich den Ball zurückgeben, wie es Fairplay-Verhalten vorschreibt. Und nur er schnallt das nicht. Aber ich glaube, er hat es halt wirklich nicht geschnallt.
Ja.
Und er zieht dann auf das Goal von Lausanne zu, schließt ab und wird dann vom Letizia im Lausanne Goal angegangen. Und klar auch gemüpft, und was will er dann auch machen. Also, dass er dort dann gelb-rot bekommt, habe ich dann schon noch gestaunt. Da könnte man so mal einfach, könnte man so also, mal gerade sein. Aber sprich, wird ein schwieriger Auftritt und ja, ich meine, da muss jetzt die Reaktion schon kommen.
Nein, die Gelb-Rot-Karte finde ich absolut nicht gerechtfertigt gegen den Rastoden. Natürlich hat er falsch reagiert, logisch, Fairplay, bla bla bla. Aber ich meine, das Problem...
Fairplay, bla bla bla, ist aber auch eine für die Galerie.
Das ist super, genau. Nein, aber ich meine, es würde ja nichts passieren, wenn der Letizia nicht so auf ihn losgeht.
Ja.
Und das ist nicht so wahnsinnig schlimm. Sie abgesehen von dem, der schüpfelt ein bisschen retour. Gut, okay, ich habe jetzt nicht viel Verständnis für die gelb-rote Karte gegen den Rastoder. Aber meine Thun hat ja schon mal eine Phase gehabt, die Saison, mal geschaut, wo sie 3 Matches nicht gewonnen haben, gegen IB verloren, gegen GC unentschieden gespielt und gegen Basel verloren. Und sie haben sich dann nachher erholt und haben 6 Spiele hintereinander gewonnen. Also, es wird jetzt wirklich, wie du sagst, es wird spannend sein, zum schauen, können sie wieder so im gleichen Maß reagieren? Oder ist die Luft ein bisschen halt draussen? Haben sie halt nicht einfach total überperformt, wie man so schön sagt? Also, das wird sehr interessant sein, zu verfolgen.
Und sie haben ja, also wir sind uns einig, sie haben oft gute Leistungen gezeigt und haben sich auch belohnt. Aber wenn man noch einmal auf die Tabelle kommt mit den erwartbaren Goal, erwartbaren Gegengoal, wären sie zweit, aber mit irgendwie 7 Punkten weniger. Oder? Also klar, ein Stück weit haben sie überperformt, aber sie eigentlich auch ganz zu Recht, kann man sagen, wenn man die Spiele angeschaut, da gestanden, wo sie sind.
Aber sie sind gestern noch zu 10. Mhm. Sie sind nicht auseinandergebrochen.
Nein,
sie sind eigentlich fast besser gewesen. Ja. Sie haben reagieren können. Also das ist, ich würde jetzt da von noch lange nicht das Ende von Thun sehen.
Und ich glaube, die nächsten oder die verbleibenden Spiele dieses Jahr werden recht Aufschluss geben, weil du vorher nicht sicher gewesen bist, was das nächste Spiel ist. Bin ich jetzt mal geschwind anschauen, was überhaupt noch ist dieses Jahr. Und ich meine, sie haben drei Heimspiele. Also eben zuerst gegen Luzern, dann gegen St. Gallen. Und dann am Schluss noch gegen FCZ und vor dem FCZ-Match gehen sie auf Winterthur. Also ich sage jetzt mal, das ist jetzt ein Programm. Also wenn du nicht mindestens 6 Punkte holst, ja, du kannst jetzt schon irgendwo einen richtigen Wintermeistertitel logischerweise dich entwickeln. In diesen 4 Spielen.
9 Punkte
oder du kannst dann schon, oder du kannst dann schon sagen, ja, wir sind zu hoch geflogen. Also das wird man jetzt glaub, schon ein bisschen herausfinden.
Das führt auf jeden Fall zu der relativ coolen Ausgangssituation, dass Thun weiterhin Erster ist mit 31 Punkten, St. Gallen 3 Punkte dahinter.
Die sind dann übrigens die absolute Überperformer, wenn man das noch einmal
anschaut. St. Gallen
ist damit absolut am besten da. Ja.
So aber, wie sie jetzt gespielt haben, genau. Gestern hat es gepasst.
IB 2 Punkte dahinter, der FCB 2 Punkte dahinter, Lugano 1 Punkt dahinter. Das ist eine gute Ausgangslage für 1. Dezember, Olli, oder was noch kommen könnte in der Saison.
Es gibt jetzt, glaube ich, für einige wird sich jetzt zeigen, wo die Wahrheit liegt. Ich glaube, für Thun wird sich jetzt zeigen, ob sie langfristig mitmischen können dort oben. Ich glaube, für den FCB wird sich zeigen, ob sie überhaupt eine Chance haben auf den Titel.
Okay, das war's.
Aber ja, ich mache
nicht mit. Zahn ihm gerade gratulieren, dass er nur einen Gedanken anbringt, ohne FCB, und er straft mich augenblicklich.
Ja, aber er hat ja gesagt, Ausgangslage generell spannend. Und, ja.
Wir sind am Ende der 318. Ausgabe der dritten Halbzeit. Wenn ihr Fragen habt, Anregungen, Kritik, dann schreibt mir eine Mail unter tillmann.pauls@tamedia.ch. Wenn ihr Fragen zum FCB habt, dann ruft Oliver Gut unter 07. Nein. Wir verabschieden uns heute mit einem Song, den mir unsere Hörerin Sophie gegeben hat, auch wenn sie viel zu unregelmäßig zuhört. Und der Titel heißt Ich bin stark von Fritz Vogel, und ich habe das Gefühl, das ist der perfekte Song, den sich sämtliche FCB-Stürmer am jeden Morgen bis jetzt vom Spiegel anhören und sich selbst vorsingen sollten, damit es irgendwann wieder klappt mit dem Tore schießen. Danke euch dreien fürs Mitreden, danke euch da draußen fürs Zuhören, und wir hören uns am nächsten Montag wieder.
Ich bin stark und ich bin gut und ich schaff das. Und ich bin stark. Ich bin locker und ich schaff das, bin gut drauf und ich bin stark. Und das wird mein Tag. Ich bin stark. Ich bin stark. Und ich bin positiv. A plus positiv. Und ich bin proaktiv. Und ich bin stark und bin stabil. Ich sehe gut aus. Aha. Und ich bin stark. So stark. Hey, ich bin super, ich sehe gut aus und bin stark. Und das wird mein Tag. Hey, ich hab Flügel, ich kann fliegen und bin stark. Und das wird mein Tag. Yo, ich bin stark. Und auf meinem Weg. Und ich entscheide. Und ich bin gut, so richtig, richtig gut. Hey, ich bin super, ich seh gut aus und bin stark. Und das wird mein Tag. Hey, ich hab Flügel, ich kann fliegen und bin stark. Und das wird mein Tag. Yo, ich bin stark, so stark, so stark, so stark, so stark. So richtig, richtig stark, stark, stark. Ich bin stark, ja stark. Ich bin stark und ich mach das. Und ich bin stark.